Teil 1. Könnte sie nicht einfach nur verletzt sein? Fragte Faye. Sie senkte den Blick, konnte ihn nicht in die Augen sehen. Kurzes Zögern, dann ein bedauerndes Räuspern. Es ist sehr viel Blut. Für so einen zarten Körper. Ich möchte aber keine Spekulationen anstellen, bevor sich nicht ein Rechtsmediziner einen Eindruck verschafft hat. Faye nickte. Sie bekam einen Plastikbecher mit Wasser gereicht, den sie zum Mund führte, zitterte aber so heftig, dass ihr das Wasser am Kinn hinunterlief und auf die Bluse tropfte. Die blonde Polizistin mit den freundlichen blauen Augen beugte sich nach vorn und gab ihr eine Papierserviette. Bedächtig tupfte sie sich ab. Das Wasser würde hässliche Flecken auf ihrer Seidenbluse hinterlassen. Nicht, dass das jetzt noch eine Rolle gespielt hätte.
Besteht kein Zweifel? Überhaupt kein Zweifel?
Die Polizistin warf ihrem Kollegen einen Blick zu und schüttelte dann den Kopf. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht. Es ist so, wie ich gesagt habe. Was wir am Tatort gefunden haben, muss sich ein Arzt anschauen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt deutet alles darauf hin, dass ihr Ex-Mann Jack ihre Tochter getötet hat. Faye schloss die Augen und unterdrückte ein Schluchzen. Julienne schlief endlich. Ihr Haar lag ausgebreitet auf dem rosa Kissen. Sie atmete ruhig. Faye strich ihr über die Wange, ganz vorsichtig, um sie nicht zu wecken. Jack würde heute Abend von einer Geschäftsreise aus London zurückkehren. Oder war es Hamburg? Faye wusste es nicht mehr. Er würde müde und gestresst sein, wenn er nach Hause kam, aber sie würde dafür sorgen, dass er sich entspannte. Leise schloss sie die Schlafzimmertür, damit Julienne nicht wach wurde, ging auf Zehenspitzen in den Eingangsbereich und überprüfte, ob die Wohnungstür abgeschlossen war. In der Küche strich sie mit der Hand über die Arbeitsfläche. 3 Meter weißer Marmor. Carrara natürlich. Leider furchtbar unpraktisch, weil der poröse Marmor alles aufsaugte wie ein Schwamm und bereits hässliche Flecken hatte. Etwas Praktischeres wäre jedoch für Jack nicht in Frage gekommen. Die Küche in der Wohnung im Nerva-Weg hatte eine knappe 1 Million Kronen gekostet und es war an nichts gespart worden. Faye nahm eine Flasche Amarone aus dem Regal und stellte ein Weinglas auf die Platte. Das Geräusch eines Weinglases, das auf Marmor trifft, und dann das Gluckern von Wein, das war die Essenz ihrer Abende, wenn Jack nicht da war. Sorgfältig vermied sie es, Rotweinflecken auf dem weißen Marmor zu hinterlassen, und führte das Glas mit geschlossenen Augen zum Mund. Sie dimmte das Licht und ging in den Flur, wo die Schwarz-Weiß-Fotos von ihr, Julienne und Jack hingen. Sie waren von Kate Gabor, der inoffiziellen Hoffotografin der Kronprinzessin. Jedes Jahr machte sie bezaubernde Bilder von königlichen Enkelkindern, die in blütenweißen Kleidern im Herbstlaub herumtollten. Sie und Jack hatten sich für Sommerbilder entschieden. Spielerisch, entspannt, in sanfter Brandung. Julienne zwischen ihnen, ihr blondes Haar flatterte im Wind. Sie in einem schlichten Baumwollkleid von Armani, Jack in Hemd und hochgekrempelter Hose von Hugo Boss, Julienne in einem Spitzenkleidchen aus der Kinderkollektion von Stella McCartney. Kurz bevor die Fotos aufgenommen wurden, hatten sie sich gestritten. Sie wusste nicht mehr worüber, erinnerte sich nur noch, dass es ihre Schuld gewesen war. Aber auf den Porträts war von der Unstimmigkeit nichts zu sehen. Faye ging die Treppe hinauf. Vor der Tür zu Jacks Arbeitszimmer zögerte sie, doch dann stieß sie trotzdem auf. Der Raum lag in einem Turm mit Aussicht in alle Richtungen. Eine einzigartige architektonische Lösung in einem einzigartigen Objekt, hatte der Makler gesagt, als er ihnen vor 5 Jahren die Wohnung zeigte. Sie war damals schwanger mit Julienne und hatte den Kopf voller strahlender Hoffnungen für die Zukunft. Sie liebte das Turmzimmer. Aufgrund seines Schnitts und des Lichts, das durch die Fenster fiel, hatte sie hier das Gefühl zu fliegen. Wenn es so wie jetzt draußen dunkel war, umschlossen die gewölbten Wände sie wie ein Kokon. Genau wie den Rest der Wohnung hatte sie dieses Zimmer allein eingerichtet. Sie hatte die Tapete, die Bücherregale, den Schreibtisch, die Fotografien und die Kunstwerke an den Wänden ausgesucht. Und Jack liebte das Ergebnis. Ihren guten Geschmack stellte er nie in Frage. Und außerdem erfüllte es ihn mit maßlosem Stolz, wenn Gäste nach der Nummer ihres Innenarchitekten fragten. In diesen Augenblicken gönnte er ihr den Glanz. Während alle anderen Räume modern eingerichtet waren, hell und luftig, wirkte Jacks Arbeitszimmer männlicher. Sie hatte mehr Arbeit hineingesteckt als in Juliens Kinderzimmer und alle anderen Räume zusammen. Jack würde unheimlich viel Zeit hier verbringen und wichtige Entscheidungen fällen, die die Zukunft ihrer Familie bestimmten. Ihm hier, direkt unter den Wolken, einen Zufluchtsort zu erschaffen, war das Mindeste, was sie für ihn tun konnte. Zufrieden fuhr sie mit der Hand über Jacks massiven Schreibtisch. Es war ein altehrwürdiges Möbelstück, das sie bei Bukowskis ersteigert und das einst Ingmar Bergman gehört hatte. Jack war kein großer Bergmann-Kenner, er bevorzugte Actionfilme mit Jackie Chan oder Komödien mit Ben Stiller. Aber genau wie sie wusste er Möbel mit Geschichte zu schätzen. Der Tisch war nur eins von tausend Dingen in ihrem Leben, die sie teilten. Sie ließ sich auf den Stuhl vor dem Computer sinken, drehte sich darauf und sah aus dem Fenster. Draußen fiel Schnee und verwandelte sich auf der Straße da unten in Matsch. Einen Augenblick lang vergaß sie, was sie hier gewollt hatte, warum sie in Jacks Arbeitszimmer saß. Viel zu leicht verlor sie sich in der Dunkelheit und ließ sich von den sachte fallenden Schneeflocken hypnotisieren, die sich durch die Schwärze bohrten. Faye kniff die Augen zusammen, setzte sich aufrecht hin und drehte den Stuhl zurück vor den großen Apple-Bildschirm, den sie mit einer Bewegung der Maus zum Leben erweckte. Sie fragte sich, wo Jack das Mauspad gelassen hatte, das sie ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, das mit dem Foto von ihr und Julien darauf. Stattdessen benutzte er jetzt ein hässliches blaues von Nordea. Ein Weihnachtsgeschenk für die privaten Bankkunden. Das Kennwort kannte sie. Julien 2010. Wenigstens als Bildschirmschoner hatte er nicht Nordea, sondern Schnappschüsse von ihr und Julien in Marbella. Sie lagen im flachen Wasser und Faye hielt die Tochter mit ausgestreckten Armen in die Höhe, Richtung Himmel. Beide lachten. Aber Fayes Lächeln war nur zu erahnen, weil sie auf dem Rücken lag und ihr langes Haar um das Gesicht schwamm. Juliens strahlend blaue Augen schauten direkt in die Kamera und durch die Linse hindurch. In die blauen Augen von Jack. Faye ging näher an den Bildschirm heran und ließ den Blick über ihren braun gebrannten Körper schweifen, der im Salzwasser glänzte. Obwohl die Entbindung erst einige Monate zurückgelegen hatte, war sie in besserer Form gewesen als jetzt. Der Bauch war flach, die Arme dünn, die Oberschenkel schlank und fest. Jetzt, gut 3 Jahre später, wog sie fast 10 Kilo mehr als damals in Spanien, vielleicht sogar 15. Sie traute sich schon lange nicht mehr auf die Waage. Sie riss den Blick von ihrem Körper auf dem Bildschirm los und gab Porno ein. In chronologischer Reihenfolge erschien ein Link nach dem anderen. Mit Leichtigkeit konnte sie die sexuellen Fantasien verfolgen, die Jack in den vergangenen Monaten umgetrieben hatten, wie ein Nachschlagewerk seiner Geilheit. Sexuelle Fantasien für Dummies. Am 26. Oktober hatte er sich 2 Videos angesehen. Russian Teen Gets Slammed by Big Cock und Skinny Teen Brutally Hammered. Man konnte sagen, was man wollte, aber die Filmtitel der Pornobranche waren wenigstens konkret. Keine Umschreibung. Jack guckte Pornos, seit sie ihn kannte, und wenn sie allein war, sah sie sich manchmal selbst welche an. Sie verachtete diejenigen unter ihren Freundinnen, die behaupteten, ihre Männer würden nie auf die Idee kommen, einen Porno zu sehen. Wenn die wüssten. Früher hatte Jacks Pornokonsum keinen Einfluss auf ihr Liebesleben gehabt. Beides hatte nebeneinander existiert. Mittlerweile näherte er sich ihr nicht mehr, suchte aber immer noch Befriedigung bei Skinny Teen Brutally Hammered. Mit jedem Clip verkrampfte sich ihr Bauch mehr. Die Mädchen waren jung, mager und unterwürfig. Jack hatte immer eine Vorliebe für junge und dünne Mädchen gehabt. Nicht er hatte sich verändert, sondern sie. Und standen nicht die meisten Männer auf solche Frauen? Für Älterwerden und Gewichtszunahme war in Östermalm kein Platz. Zumindest nicht, wenn es um Frauen ging. Im letzten Monat hatte Jack ein und denselben Film 7-8 Mal gesehen. Young, petite schoolgirl brutally fucked by her teacher. Faye drückte auf Play. Ein junges Mädchen im kurzen karierten Rock, weißer Bluse, Krawatte, Kniestrümpfen und Pippi-Langstrumpf-Zöpfen hat Probleme in der Schule. Die größten Schwierigkeiten bereitet ihr das Fach Biologie. Besorgte, verantwortungsvolle Eltern engagieren einen Nachhilfelehrer und lassen ihre Tochter allein zu Hause. Es klingelt. Ein Mann um die 40, im Tweed-Jackett mit Flicken an den Ellbogen und Aktentasche in der Hand steht vor der Tür. Sie gehen in eine helle Küche. Das Mädchen holt seine Schulbücher und schlägt sie auf. Sie gehen die Muskulatur des Menschen durch. Wenn ich dir einen Muskel nenne, zeigst du ihn mir an deinem Körper? Okay, sagte der Nachhilfelehrer mit dunkler Stimme. Das Mädchen macht große Augen, nickt und schürzt die Lippen. Zwei Muskeln schafft sie. Als er nach dem Gluteus maximus fragt, dem großen Gesäßmuskel, zieht sie ihren Rock ein Stück hoch, sodass die Kante ihres Höschens sichtbar wird und zeigt auf ihre Leiste. Der Nachhilfelehrer schüttelt lächelnd den Kopf. »Stell dich hin, dann zeige ich ihn dir«, sagt er. Sie schiebt ihren Stuhl zurück und stellt sich hin. Er fährt mit seiner großen Hand von der Kniekehle langsam hinauf und unter den Rock. Er zieht den Rock noch höher und zieht das Höschen zur Seite, schiebt einen Finger darunter. Das Mädchen stöhnt. Ein perfektes Pornostöhnen. Trotzdem mit einem Hauch von verblüffter Unschuld und schlechtem Gewissen. Ein Eingeständnis, das dem Betrachter signalisieren soll, sie weiß, dass sie etwas Verbotenes tut. Aber sie kann es nicht lassen. Die Versuchung ist zu groß, um ihr zu widerstehen. Er dringt mit seinem Finger einige Male in sie ein. Dann legt er sie bäuchlings auf den Tisch und nimmt sie. Sie schreit, stöhnt, krallt sich an die Tischplatte, bettelt um mehr. Am Ende fordert er sie auf, ihre Brille wieder aufzusetzen, die ihr bei der harten Nummer heruntergerutscht ist, bevor er ihr ins Gesicht ejakuliert. Mit vor Genuss verzerrtem Gesicht und halb geöffnetem Mund nimmt das Schulmädchen das Sperma in Empfang. Nirgendwo wird so deutlich wie in Pornofilmen, wie hohen Wert Männer ihrem eigenen Sperma beimessen. Andächtige und begierige Frauen mit halb geöffneten Mündern werden damit beschenkt. Mithilfe einiger Mausklicks auf dem hässlichen Nordea-Pad fuhr Foyer den Computer herunter. Wenn Jack genau das wollte, sollte er es bekommen. Sie rückte mit dem widerwillig knarrenden Stuhl zurück und stand auf. Draußen war es jetzt pechschwarz. Der leichte Schneefall hatte aufgehört. Sie nahm ihr Weinglas mit und verließ den Raum. In ihrem begehbaren Kleiderschrank hatte Foyer alles, was sie brauchte. Sie sah auf die Uhr. 9:30. Jacks Flieger landete gleich, bald würde er im Taxi sitzen. Da er selbstverständlich den Orlander VIP-Service gebucht hatte, würde er auf dem Flughafen nicht lange brauchen. Sie duschte schnell und rasierte die kurzen Stoppeln ab, die auf ihrem Venushügel nachgewachsen waren. Sie wusch sich am ganzen Körper und schminkte sich, aber nicht wie sonst, sondern etwas schlampiger und jugendlicher. Schmierte sich massenhaft Rouge auf die Wangen, trug zu viel Wimperntusche und als Tüpfelchen auf dem i Lippenstift in Kaugummi-Rosa auf, den sie ganz hinten in ihrem Make-up-Kasten entdeckt und vermutlich bei irgendeinem Event als Werbegeschenk bekommen hatte. Jack würde nicht sie bekommen, nicht Faye, seine Frau, die Mutter seines Kindes, sondern eine jüngere und unschuldigere, ein unberührtes Mädchen. Genau das brauchte er. Sie suchte sich eine von Jacks schmaleren grauen Krawatten aus und band sie sich achtlos um den Hals, setzte eine Lesebrille auf, die sie versteckte, wenn sie Besuch hatten, weil sie sich für sie schämte. Rechteckig, schwarz, Dolce & Gabbana. Faye begutachtete das Ergebnis im Spiegel. Sie sah 10 Jahre jünger aus, ungefähr so wie zu der Zeit, als sie aus Fjällbacka weggegangen war. Sie war niemandes Frau, niemandes Mutter. Perfekt. Auf Zehenspitzen ging Ferrier in Juliens Zimmer, um sich eins ihrer Notizbücher und einen Bleistift mit einem rosa Puschel zu holen. Als sie Julien im Schlaf vor sich hin murmeln hörte, blieb sie stehen. Wachte sie auf? Nein. Kurz darauf atmete sie wieder ruhig. Sie ging in die Küche, um ihr Weinglas aufzufüllen, zog dann aber die Schublade mit Juliens Plastikgeschirr heraus und schenkte den Rotwein in einen großen Hello Kitty-Becher mit Deckel und Trinkhalm. Perfekt. Als sich der Schlüssel im Schloss drehte, blätterte sie im Economist. Jack bestand darauf, dass das Wochenmagazin sichtbar herumlag, aber sie war die Einzige, die es wirklich las. Jack stellte seine Reisetasche ab, zog sich die Schuhe aus und steckte die Schuhspanne aus Zedernholz hinein, die verhinderten, dass seine handgenähten italienischen Schuhe aus weichem Leder die Form verloren. Faye gab keinen Ton von sich. Im Gegensatz zu ihrem diskreten Lipgloss von Lancôme fühlte sich der rosa Lippenstift klebrig an und verströmte einen synthetischen Geruch. Leise öffnete Jack die Kühlschranktür. Noch immer hatte er sie nicht entdeckt. Fast lautlos ging er durch die Küche, wahrscheinlich nahm er an, sie und Julien würden schlafen. Sie beobachtete ihn von ihrem Platz im dunklen Wohnzimmer, wie eine Fremde, die durchs Fenster hineinschaute, beobachtete sie ihren Mann ohne sein Wissen. Jack war sonst immer auf der Hut. Jetzt bewegte er sich anders, entspannter, fast nachlässig. Sein normalerweise so stattlicher Körper war ein wenig in sich zusammengesunken. Nicht viel, aber da sie ihn so gut kannte, bemerkte sie den Unterschied. Sein Gesicht war glatter, ohne die Sorgenfalte, die sich mittlerweile so oft zwischen den Brauen zeigte. Auch in geselligen Situationen, die so eng mit seiner Karriere und ihrer Zukunft verknüpft waren und in denen ein Lachen oder Gläserklirren sich in einem Millionengeschäft am nächsten Tag niederschlagen konnte. Sie wusste noch, wie Jack als junger Mann gewesen war, als sie sich kennenlernten. Der freche Blick, sein fröhliches Lachen, die Hände, die sie ständig berühren mussten, weil er nicht genug von ihr bekam. Das Kühlschranklicht ließ sein Gesicht aufleuchten und sie konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Sie liebte ihn. Liebte seinen breiten Rücken. Liebte seine großen Hände, die nun nach der Saftpackung griffen und sie zum Mund führten. Bald würden sie auf ihrem Körper und in ihr sein. Oh Gott, wie sie sich danach sehnte. Vielleicht trieb die Sehnsucht ihren Körper dazu, sich zu bewegen, denn plötzlich wandte er sein Gesicht der blank geputzten Ofenscheibe zu und sah ihr Spiegelbild. Er zuckte zusammen und drehte sich um. Die Saftpackung hielt er noch in der Hand, auf halbem Weg zum Mund. Er stellte sie auf die Kücheninsel. »Du bist wach?« fragte er verwundert. Die Falte zwischen den wohlgeformten Augenbrauen war wieder da. Fayet antwortete nicht. Sie stand einfach auf und ging ein paar Schritte auf ihn zu. Sein Blick erforschte ihren Körper. Auf diese Weise hatte er sie schon lange nicht mehr angesehen. »Komm her«, sagte sie sanft mit heller Stimme. Jack machte den Kühlschrank zu. Die Küche lag wieder im Dunkeln, aber die Lichter der Stadt spendeten ausreichend Helligkeit. Er ging um die Kücheninsel herum, wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab und beugte sich zu ihr hinunter, um sie zu küssen. Sie drehte jedoch das Gesicht weg und drückte ihn auf einen Stuhl. Jetzt bestimmte sie. Als er die Hand nach ihrem Rock ausstreckte, schlug sie sie weg. Nur um sie in der nächsten Sekunde in ihre Kniekehle zu legen. Sie zog ihren Rock hoch, damit er ihr Spitzenhöschen sah, hoffte, dass er es wiedererkannte. Früher hatte sie es oft getragen, als sie jung gewesen war und unschuldig. Seine Hand wanderte nach oben und sie konnte es sich nicht verkneifen zu stöhnen. Anstatt das Höschen wie im Film zur Seite zu ziehen, zerriss er es. Sie stöhnte erneut, diesmal lauter, lehnte sich über den Tisch und machte ein Hohlkreuz, während er seine Hose aufknöpfte und sie zusammen mit der Unterhose fallen ließ. Er packte sie an den Haaren und drückte sie noch weiter nach vorne, beugte sich mit seinem ganzen Gewicht über sie und als er sie fest in den Nacken biss, roch sie eine Mischung aus Orangensaft und dem Whisky, den er im Flugzeug getrunken hatte. Ruppig stieß er ihre Füße auseinander, stellte sich hinter sie und drang in sie ein. Jack vögelte sie hart und aggressiv und bei jedem Stoß schnitt sich die Tischkante in ihren Bauch. Er tat ihr ein bisschen weh, aber der Schmerz war befreiend, denn dank ihm konnte sie alles andere vergessen und sich nur auf den Genuss konzentrieren. Sie gehörte ihm. Ihre Lust gehörte ihm. Ihr Körper gehörte ihm. »Sag Bescheid, wenn du kommst«, stöhnte sie mit der Wange auf der nackten Tischplatte, auf der ihr Lippenstift klebrige Spuren hinterlassen hatte. »Jetzt«, keuchte Jack. Sie kniete sich vor ihn, schwer atmend steckte er ihr seinen Schwanz in den weit geöffneten Mund, umfasste mit beiden Händen ihren Hinterkopf und presste ihn ihr noch tiefer hinein. Sie kämpfte gegen den Würgereiz an und bemühte sich, nicht den Kopf wegzudrehen, sich einfach hingeben, sich einfach immer hingeben. Fayet sah die Szene aus dem Pornofilm vor sich, und als Jack kam, hatte er zu ihrer Freude den gleichen Gesichtsausdruck wie der Lehrer in dem Moment, als er das unschuldige Mädchen in Besitz nahm. »Willkommen zu Hause, Liebling«, sagte sie mit gequältem Lächeln. Es war eines der letzten Male in ihrer Ehe gewesen, dass sie gevögelt hatten.